Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fath.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 2. März 2023, gleich dem 11. Isfahan 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Europäische Territorien sollten nicht als Startrampe für Anti-Iran-Verschwörungen benutzt werden. Keine Abweichung im iranischen Nuklearprogramm. Unklarheiten im IAEO-Bericht beseitigt. Washington verurteilt abstoßenden Aufruf des israelischen Ministers. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Europäische Territorien sollten nicht als Startrampe für Anti-Iran-Verschwörungen benutzt werden. Irans Präsident Ebrahim Raisi mahnte die europäischen Länder nicht zuzulassen, dass ihre Gebiete als Startrampe für Komplotte gegen die Islamische Republik missbraucht werden. Die Territorien der europäischen Länder sollten nicht als Quelle von Verschwörungen und Drohungen gegen die Interessen der iranischen Nation dienen, sagte der Regierungschef am Mittwoch, als er einen Anruf des belgischen Premierministers Alexander De Croo entgegennahm. Iran neige dazu, günstige und konstruktive Beziehungen zur Welt, einschließlich Europa, aufrechtzuerhalten und auszubauen, sagte Raisi. Er warnte jedoch ausländische Regierungen, einschließlich derjenigen auf diesem Kontinent, davor, unter dem Einfluss falscher Informationen zu geraten, die von Anti-Iran-Bewegungen verbreitet werden. Wenn eine Regierung unter dem Einfluss falscher und irreführender Informationen, die von Terroristen und Söldnerbewegungen bereitgestellt werden, den Weg der Konfrontation wählt, wird sie verlieren, sagte Raisi. Der iranische Präsident bezog sich auf anhaltende Dämonisierungs- und Fehlinformationskampagnen, die seit Jahrzehnten von anti-iranischen Terrorgruppen wie der Mujahedin-e-Khalq-Organisation, bekannt als Munafirin, geführt werden, die seit dem Sieg der Islamischen Revolution in Iran im Jahr 1979 für den Tod tausender Iraner verantwortlich sind. Raisi äußerte sich auch besorgt über die Unterstützung einiger europäischer Länder für islamfeindliche Aktivitäten. Mehreren europäischen Ländern wird vorgeworfen, staatlich geförderte Islamophobie zu ermöglichen, indem sie zur systematischen Unterdrückung ihrer muslimischen Gemeinschaften beitragen und sakrilegische Beleidigungen gegen die abrahamitische Religion dulden. Der belgische Premierminister betonte seinerseits die wichtige Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Seiten angesichts ihrer 130-jährigen Geschichte diplomatischer Beziehungen. Belgien wählt immer den Weg des Dialogs zur Stärkung seiner Beziehungen zu Iran und neigt dazu, verschiedene Probleme durch einen Ansatz zu lösen, der auf Verständnis und Zusammenarbeit basiert, sagte er. Keine Abweichung im iranischen Nuklearprogramm, Unklarheiten im AEOI-Bericht beseitigt. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation AEOI hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass das Land Uran auf 84% Reinheit anreichere und erklärte, dass es keine Abweichung von den friedlichen nuklearen Aktivitäten der Islamischen Republik gegeben habe. Mohammad Esdomi machte die Bemerkungen am Mittwoch, nachdem die Internationale Atomenergiebehörde IAEA in einem vertraulichen Quartalsbericht mitgeteilt hatte, dass sie bei einer Inspektion der Atomanlage Fordo am 22. Januar auf 83,7% angereicherte Uranpartikel entdeckt hatte. Was das 84% Partikel betrifft, bei dem es sich um eine Probe von einem Wasserhahn im Prozess handelte, kann das Partikel nicht einmal mit einem Mikroskop gesehen werden. Wichtig ist die Materialmenge, die nach der Produktion gelagert wird, erklärte er. Esdomi sagte weiter, dass die IAEA-Inspektorin das Material, die aus dem Prozess herausgekommen war, beobachteten und feststellten, dass seine Reinheit nicht mehr als 60% betrug. Unsere Produktionslinie beträgt 60%. Sie, die Inspektorin, erwähnten in ihrem Bericht auch, dass unsere Produktion 60% beträgt. In ihrem Bericht sagte die IAEA zudem, dass Gespräche noch im Gange sind zwischen der Agentur und Iran, um den Ursprung der vermuteten Partikel zu bestimmen. Esdomi merkte an, dass die Diskussionen zu dem Schluss kamen, dass es keine spezifische Abweichung im iranischen Nuklearprogramm gebe. In den letzten zwei Wochen reisten IAEA-Delegationen nach Teheran, wo sie die Fälle bezüglich der Nichteinhaltung der Erklärung zum Zentrifugendesign und der deklarierten Partikel überprüften. Expertengespräche und Besuche wurden abgeschlossen und es wurde festgestellt, dass es keine spezifische Abweichung gibt, sagte er. Der iranische Nuklearchef sagte, dass der bevorstehende Besuch von IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in Teheran möglicherweise dazu beitragen könnte, den Stillstand in den Gesprächen zu durchbrechen. Washington verurteilte abstoßenden Aufruf des israelischen Ministers. Die Biden-Regierung hat die Forderung des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich, ein palästinensisches Dorf auszulöschen, als abstoßend verurteilt. Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price sagte vor Reportern, dass der Aufruf einer Aufstachelung zur Gewalt gleichkomme und Premierminister Benjamin Netanyahu ihn öffentlich dementieren müsse. Ein Ultranationalist in der extremistischen Koalition des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu sagte am Mittwoch, das palästinensische Dorf Huwara solle ausgelöscht werden. Die Äußerungen kamen Tage, nachdem extremistische Siedler in den besetzten Dörfern im Westjordanland randaliert und Dutzende von Häusern und Autos angezündet hatten. Ich denke, das Dorf Huwara muss ausgelöscht werden. Ich denke, der Staat Israel sollte es tun, wurde Smotrich von israelischen Medien zitiert. Price sagte Reportern, dass Smotrichs Kommentare unverantwortlich waren. Sie waren abstoßend, sie waren widerlich. Am Sonntagabend griffen hunderte bewaffneter israelischer Siedler Huwara und umliegende Dörfer an und zündeten Dutzende von Häusern und Autos an. Sie waren verärgert über die Ermordung zweier israelischer Brüder durch einen palästinensischen Schützen in Huwara. Bei den Angriffen wurde ein Palästinenser getötet und mindestens 390 erlitten Verletzungen. Palästinensische Medien berichteten von Messerstichen und Angriffen mit Metallstangen und Steinen. Die israelischen Rechtsgruppen Peace Now und B'Tselem bezeichneten den Vorfall als ein vom Besatzungsregime unterstützte Verfolgung durch Siedler. Israelische Streitkräfte verhindern häufig Überfälle der Siedler nicht und beschuldigen die Täter selten solcher Gräueltaten. Die Angriffe auf Palästinenser haben seit Ende Dezember 2022 zugenommen, als Benjamin Netanyahu als Premierminister des rechtsextremsten Kabinetts des Besatzungsregimes aller Zeiten an die Macht zurückkehrte. Israelische Streitkräfte haben seit dem Amtsantritt des neuen israelischen Kabinetts Ende letzten Jahres 3 groß angelegte Razzien in palästinensischen Städten durchgeführt, darunter eine in Nablus Ende letzten Monats, die zur höchsten palästinensischen Todesrate bei einer einzigen israelischen Militäroperation seit 2005 führte. Iranische Abgeordnete besuchen Syrien und drücken Solidarität nach Erdbeben aus. Eine hochrangige iranische Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des syrisch-iranischen parlamentarischen Freundschaftskomitees Abbas Golru traf in Damaskus ein und traf sich mit dem Sprecher des syrischen Parlaments Hamoudeh Sabar, der Iran für seine sofortige Hilfe bei der Unterstützung der vom Erdbeben betroffenen Syrer dankte. Er beschrieb die iranisch-syrischen Beziehungen als historisch und betonte, dass sie beide den gleichen Feind und den gleichen Kampf gegen den Terror und die US-Hegemonie haben. Golru drückte den trauernden Syrern das Beileid Irans aus und bekräftigte die Bereitschaft der Islamischen Republik, dem arabischen Land weiterhin humanitäre Hilfe zu leisten. Iranische und syrische Mitglieder des Parlamentarischen Freundschaftsausschusses führten ebenfalls Gespräche, um die Bedeutung der Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden muslimischen Nationen zu unterstreichen und auch Kooperationsabkommen zu aktivieren, um den Sanktionen der USA und des Westens entgegenzutreten. Die Delegation traf auch mit Syriens Außenminister Faisal Mekdad zusammen. Er informierte die iranischen Parlamentarier über die Auswirkungen des Terrorkriegs auf Syrien sowie die einseitigen Sanktionen. Er betonte, dass diese Faktoren Syriens Fähigkeit zur Bewältigung von Naturkatastrophen wie den jüngsten Erdbeben schwächten. USA genehmigen weitere Waffenverkäufe an Taiwan, einschließlich Raketen für F-16-Jets. Die Vereinigten Staaten haben mehr Waffenverkäufe an Taiwan genehmigt, darunter hunderte von Raketen für F-16-Kampfflugzeuge. Ein weiterer Schritt, der Peking wahrscheinlich wütend machen würde. Das Außenministerium sagte in einer Erklärung am Mittwochabend, dass es den Waffenverkäufen zugestimmt habe, darunter Raketen im Wert von 619 Millionen Dollar für die Flotte der F-16-Jets der selbstverwalteten Insel sowie Ausrüstung zur Unterstützung dieser Raketen. Das neue Paket umfasst AGM-88-Strahlungsabwehrraketen sowie Luft-Luft-Raketen und Trägerraketen. Das taiwanesische Verteidigungsministerium sagte in einer Erklärung, dass die Luftwaffe durch die beiden Raketentypen, die die Vereinigten Staaten diesmal zu verkaufen bereit waren, über volle Kampffähigkeiten verfügt und fügte hinzu, dass das neue Waffenpaket uns auch dabei hilft, Waffen zu lagern und unsere Verteidigung zu stärken. Die USA verkaufen trotz Proteste Chinas, dass sie Souveränität über die Insel hat, weiterhin Waffen an Taiwan. Fast alle Länder der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, erkennen diese Souveränität im Rahmen der Ein-China-Politik an. Die Spannungen zwischen China und den USA sind auf dem höchsten Stand seit Jahren wegen der amerikanischen Unterstützung für Taiwan, einschließlich Waffenverkäufen und Besuchen hochrangiger Politiker. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 8 Grad, Mashhad 9 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Behnam Safavi mit dem Titel Dua Mi Konam. Das heißt, ich bete.
شاید گرفت نشونی تو از آسمون و زمین نشونی تو از عشقایت گرفت کی گفته من دل به دریا زده بلد نیستم تکیه به تو کنم اجازه بده بغزم و بشکنم بذار عشقامو هدیه به تو کنم بذار عشقامو هدیه به تو کنم یکم ناخوشم حالمو خوب کن بیا زخمای بالمو خوب کن چی میشه بازم مهرمو میکنی شام حالم و خوب کن یا زخمای بالم و خوب کن چی میشه بازم مهربونی کنی زمین گیر تو آسمونی کنی
verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Sie haben schon einiges über den iranischen Dichter und Philosophen Nasser Khusro erfahren. Wir wollen noch mehr über ihn und seine Werke berichten. Nasser Khusro hat im 5. Jahrhundert nach der Hijra im damaligen Groß-Iran gelebt. Das war das 11. Jahrhundert nach Christus. Im Alter von 43 verließ er den Herrscherhof der Seldschuken, denen er als Amtsträger gedient hatte, und begab sich in Richtung Mekka auf eine 7-jährige Reise, von der er als Anhänger der Ismailiten zurückkehrte. Wegen seiner Überzeugung musste er sich schließlich in das Yomgan-Tal in Badakhshan zurückziehen, wo er im Laufe von 15 Jahren viele seiner Werke schuf. Letztes Mal haben wir von seinem Reisebericht Safarname gesprochen. Nasser Khusro war ein gebildeter Mensch und besaß umfangreiche Kenntnisse in den damaligen Wissenschaften, sowohl Geisteswissenschaften als auch Naturwissenschaften. Er war in der Theologie und Scholastik und der griechischen Philosophie bewandert. Seine zahlreichen Werke in der persischen Sprache fußten auf diesem Wissen. Nasser Khusro hat einen großen Teil seines Lebens dem Schreiben gewidmet. Er dichtet: Manjar be'in za'fe tanam, chon ke dar sohan, sin charche pur setare fuzunast asar mara. Achte nicht auf meinem geschwächten Körper, denn in den Worten meines Werkes ist viel von diesem Himmel voller Sterne. Doch von allen seinen Werken blieben uns nur 9 erhalten. Einige davon sind Prosa und andere Poesiewerke. Wir nennen noch einmal die Prosawerke. Es sind Safarname, Reisebericht, Gushayesh va Rahayesh, so viel wie Wissen und Befreiung, Khan al-Khan, über die ismailitische Philosophie, Sa'd al-Musafirin, Nahrung der Reisenden, Wajedin, das Gesicht der Religion, Jame al-Hikmatain. Den Safarname haben Sie kennengelernt. Dieser Reisebericht gibt Auskunft über die Geografie, Geschichte und die Bräuche in den Ländern, die Nasser Khusro auf seiner 7-jährigen Reise, die ihn über Mekka bis nach Ägypten führte, kennengelernt hat. Die anderen Prosawerke widmen sich der Scholastik und der Erklärung der ismailitischen Denk- und Religionsschule und beantworten dazu anstehende Fragen. Die Bücher von Nasser Khusro sind in einem klaren, flüssigen Stil in der klassischen Sprache gehalten und eine gute Quelle für philosophische und theologische Ausdrücke in Farsi, dem Neupersischen. Das bekannteste der Werke dieses iranischen Denkers über die ismailitische Theologie, deren Studium gewisse Grundkenntnisse in der Philosophie erfordert, ist Sa'd al-Musafirin, Nahrung der Reisenden. Nasser Khusro fertigte es 453 an, so um 1060 nach Christus. Im Rahmen von 27 Kapiteln, die er mit Raul Wort betitelt, beschreibt er anschaulich die Überzeugungen der Ismaeliten. Daher gilt dieses Buch als eine historische Quelle für die ismaelitische Theologie. Nasser Khosrow war in diesem Werk bestrebt, zwischen Wissenschaft und Religion eine Beziehung herzustellen und Wissenschaft und Philosophie in Übereinstimmung mit der Religion zu bringen. Er legt in seinem Zad al-Musafirin die verschiedenen Arten von Wissen dar und spricht über die Denkweise seiner Glaubensrichtung hinsichtlich Sinne und Geständnisse, Seele, Ort und Zeit, die Erschaffung der Welt und die Verbindung zwischen der Seele und dem Körper und über das Jenseits. Er lehnt die Wiedergeburt ab und führt den Beweis für Belohnung und Bestrafung im Jenseits. Das Buch Zad al-Musafirin, Nahrung der Reisenden, gibt einen Einblick in die offiziellen theologischen Lehren und das Welt- und Menschenbild unter den Fatimiden, die im Zeitraum 909 bis 1171 nach Christus in Nordafrika und Vorderasien herrschten. Das Werk gehört zu den wichtigen alten philosophischen Texten in Neupersisch, Farsi, und ist wegen der seltenen Ausdrücke und philosophischen Begriffe von großem Wert. Wie alle anderen philosophischen und scholastischen Werke Nasser Khosrows, der 1003 nach Christus geboren wurde, ist auch das Werk Zad al-Musafirin im Prosastil der Zeit der persischstämmigen Samaniden, deren Herrschaft als Fürstin über weite Teile von Khorasan und Transoxanien im Jahre 1005 nach Christus zu Ende ging, gehalten. Seine Texte wirken daher älter als andere seiner Epoche. Es kommen in seinen Werken jedoch auch hier und da einige Änderungen, welche unter den türkischstämmigen Ghaznaviden in der Farsi-Prosa vorgenommen wurden, vor. Zad al-Musafirin ist wegen der seltenen persischen Wörter, die in anderen alten Texten entweder überhaupt nicht oder kaum vorkommen, von Bedeutung. Nasser Khosrow verwendet außerdem sehr gelungene persische Wörter für die philosophischen Ausdrücke im Arabischen. Einige der Wörter in Farsi, die im Zad al-Musafirin vorkommen, sind in keinem Lexika zu finden. Ein anderes wichtiges Buch in Prosa aus der Feder des Nasser Khosrow ist das Buch Vajhedin, das Gesicht der Religion. Es erklärt theologische Fragen der Ismaeliten und deren Interpretationen sowie den verborgenen Sinn gottesdienstlicher Handlungen und die Gebote des Religionsrechtes. Wann er es genau geschrieben hat, steht nicht fest. Aber es muss nach 453 nach der Hijra, nach ca. 1060 nach Christus, gewesen sein. Denn er verweist an einigen Stellen auf das Werk Sa'd al-Musafirin, das er ja 453 nach der Hijra schrieb. Er spielt auch darauf an, dass eine dunkle Nacht des Unheils über Khorasan hereingebrochen sei und das Licht des Glaubens in diesem Teil Irans verdrängt hat. Dieses Buch schien eine Zeit lang verloren gegangen zu sein, bis schließlich der sowjetische Spezialist für iranische Sprachen, Ivan Zarubin, zwei Exemplare davon unter den Ismailiten von Sheikh Nan in afghanischen Badakhshan entdeckte. Sayyid Hassan Tarizadeh hat 1301 nach dem iranischen Sonnenkalender, das heißt 1922 nach Christus, die Abbildung eines der Exemplare, die Zarubin entdeckt hatte, mit nach Berlin genommen und unterstützt von Professor Brown drucken lassen. Das Prosawerk Jami al-Hikmatain, Vereinigung der beiden Weisheiten des iranischen Dichters und Weisen Nasser Khosro, wurde von dem iranischen Professor für Literatur Dr. Mohammad Moin und dem französischen Philosophen Henri Corbin zusammen mit einem gemeinsamen Vorwort auf Farsi und in Französisch im Jahre 1333 nach iranischem Sonnenkalender, gleich 1954 nach christlicher Zeitrechnung, in den Druck gegeben. Dieses Buch ist in Wahrheit ein Kommentar Nasser Khosros zu den philosophischen Kassiden in neupersischer Sprache des Khoja Abu Haysam Ahmad ibn Hassan Jojani, ebenso ein Anhänger der ismailitischen Lehre. Der Befehlshaber von Badakhshan, Shamsuddin Abu Mali Ali ibn Asad, hatte Nasser Khosro im Jahre 1463, 10 Jahre nach der Abfassung des Sa'd al-Musafirin, um diesen Kommentar gebeten. Der ismailitische Philosoph und Dichter Abu al-Haysam hat in einer Kasside mit 82 Doppelversen Fragen aufgeworfen und der Fürst von Badakhshan hat Nasser Khosro, der im Yungan-Tal von Badakhshan lebte, dazu aufgefordert, dass er diese offenen Fragen klärt. Das Werk Jami al-Hikmatain von Nasser Khosro dient der Vereinigung der griechischen Philosophie mit den Glaubensprinzipien der Ismailiten. Nasser Khosro beantwortet philosophisch und scholastisch die Fragen in dem Gedichtsstück von Jojani. Dieses Werk von Nasser Khosro verdient wegen der philosophischen und scholastischen Ausdrücke auf Neupersisch und der kurzen und zusammengesetzten Wörter Beachtung. Khan al-Khan und Gosha Yeshwara Hayesh, so viel wie Wissen und Befreiung, sind zwei weitere Prosawerke von Nasser Khosro. Von dem ersten existiert ein Manuskript in der Bibliothek der Hagia Sophia in Istanbul und 1940 gab der ägyptische Übersetzer Yahya al-Khajab in Kairo ein Exemplar in den Druck. Das zweite Werk wurde nach einer Überarbeitung von dem iranischen Gelehrten und Schriftsteller Said Nafisi 1950 in Bombay verlegt. In beiden Werken geht es um religiöse Fragen. In dem Werk Goshayeshwara Hayesh beantwortet Nasser Khosro 30 Fragen eines Mitgläubigen. Nach Ansicht der Literaturforscher, die sich mit den Werken von Nasser Khosro auseinandergesetzt haben, spiegelt das Buch Goshayeshwara Hayesh klar die Einstellung Nasser Khosros zur ismailitischen Bewegung in seiner Epoche wider. In dieser Abhandlung erklärt er in einer verständlichen Sprache und auf logische Weise 30 offene Fragen, in der Absicht, durch Beantwortung dieser Fragen die Seelen der Gläubigen und Reinen zu befreien und ihre Glaubensprobleme zu beseitigen. In seinen Werken hat Nasser Khosrow noch eine Reihe von anderen seiner Werke genannt, wie Bustan al-Urul, Garten der Vernunftskräfte, Miftah wa Misbah, Schlüssel und Leuchte, Dalil al-Mutahayirin, Lenker der Ratlosen. Diese und weitere von ihm genannte Bücher liegen uns heute nicht mehr vor. Es gilt aber als selbstverständlich, dass Nasser Khosrow sie geschrieben hat, während bei anderen Werken ernsthafte Zweifel daran bestehen, ob sie ihm zugeschrieben werden können, wie das Sirr al-Asrar, das Geheimnis der Geheimnisse, über astrologische Prognosen. Im nächsten Teil erfahren Sie mehr über die poetischen Werke von Nasser Khosrow.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Rustamian mit dem Titel Hijran, auf Deutsch Trennung.
Shabda Ruh گر امشب میرسیدی بر سر من، دمی گر مینشستی در بر من، به جای غربت و پاییز و حسرت بهاران میدمید از باور من. همان بهتر که در هنگام مدد جویم دمی از خامه اش، می افزایم زجر تا حدیثی به اوراق مصیبت نامه اش، به اوراق مصیبت نامه اش. اگر دردم یکی بودی چه بودی، وگر غم اندکی بودی چه بودی، به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این دو گر یکی بودی چه بودی، از این دو گر یکی بودی چه بودی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution nannte das Motto des iranischen Sonnenjahres 1401 Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend. Dazu haben wir unterschiedliche Beiträge vorbereitet und Ihnen präsentiert. In der Fortsetzung dieser Reihe wird die Situation der wissensbasierten Wirtschaft in Malaysia erörtert. Malaysia ist eines der fortschrittlichsten islamischen Länder im Bereich der wissensbasierten Wirtschaft. Vor 1970 war Malaysia als ein armes Land bekannt. Mehr als 49% der Bevölkerung des Landes lebten in absoluter Armut. Die Haupteinnahmen des Landes in diesem Jahrzehnt wurden durch den Verkauf von Rohstoffen wie Zinn und Öl sowie landwirtschaftlichen Produkten wie Palmöl erzielt. Der Anteil der Industrieproduktion betrug rund 13%. Der Beginn des malaysischen Entwicklungsprogramms Vision 2020 war 1991, demzufolge sich das Land von einer Agrarwirtschaft zu einer wissensbasierten Ökonomie verwandeln sollte. Mahathir Mohamad, der Architekt und Begründer der heutigen Entwicklung Malaysias, sagte vor 16 Jahren in der Wissenschafts- und Forschungsstadt Isfahan: Die Welt ist in das Informationszeitalter eingetreten. Dies ist die schnellste wirtschaftliche Transformation seit der industriellen Revolution. Wir haben unsere Gelegenheit in der Zeit der industriellen Revolution verpasst und mussten einen enormen Preis für einen Sprung in unsere Entwicklung zahlen. Aber dieses Mal können wir die Kosten für die Nichtteilnahme an der neuen wirtschaftlichen Revolution, die auf Wissen und unbegrenzten Zugang zu Informationen basiert, nicht für uns kompensieren. Wenn wir diesmal die Gelegenheit verpassen, werden wir für immer zurückbleiben und untergeordnet sein. Bis zu diesem Punkt ist jedem klar, dass Business Wissen und Kenntnis braucht. aber manche Menschen profitieren von den Segnungen dieser Menge an Wissen mehr als andere, und diejenigen, die größere Kapazitäten für Wissen bereitstellen, können mehr davon profitieren. Diese Ansicht führt zu mehr Profit im Geschäft und Sieg im Krieg. Mahathir Muhammad erklärte weiter, der Umfang wissensbasierter Berufe streckt sich über die ganze Berufswelt aus. Von der Softwareproduktion über die Hardwareproduktion bis hin zu den Anwendungen der Hardware. Auf all diesen Ebenen ist eine große Bandbreite an Jobs und Unternehmen zu sehen. Danach kommt das spezielle Konzept von Mikroschaltkreisen ins Spiel, die in der Lage sind, besondere Aufgaben zu erledigen. Jeder der tausenden Arbeitsplätze, die auf dieses Spektrum angewiesen sind, kann als wissensbasiertes Geschäft fungieren, um die Wirtschaft eines Entwicklungslandes voranzubringen. Die wissensbasierte Wirtschaft ist eines der Merkmale des malaysischen Entwicklungsmodells. Das Hauptziel der wissensbasierten Wirtschaft besteht darin, den Übergang von der inputbasierten Wachstumsstrategie zur produktivitätsbasierten Wachstumsstrategie zu erleichtern. Dies ist die Hauptinitiative des malaysischen Regierungsprogrammes gewesen. Die wissensbasierte Wirtschaft wird durch die Beteiligung an der Produktivität sowie durch die Schaffung neuer und einzigartiger Investitionsmöglichkeiten die notwendigen Möglichkeiten für ein langfristiges Wirtschaftswachstum schaffen. Privatisierung als soziale Grundlage ist eines der anderen Merkmale von Malaysias Wachstum. Durch die Privatisierung spart dieses Land jährlich etwa 24 Milliarden Dollar ein. Die Einsparungen ergeben sich also nicht aus Steuererhöhungen oder einer Verlangsamung der Entwicklung des Landes, sondern aus der Privatisierung von 120 staatlichen Aktivitäten in der Zeit nach 1982. Einer der wichtigen Schritte Malaysias in Richtung seiner wirtschaftlichen Entwicklung ist die Investition in Wissen. Die malaysische Regierung gibt etwa 5% des Bruttoinlandsprodukts, BIP, für Bildung aus. Im Jahr 2018 erreichten Malaysias Forschungs- und Entwicklungskosten 12 Milliarden Dollar, was im Vergleich zu den Vorjahren einen Anstieg um 4 Milliarden Dollar bedeutete. Dieser Betrag entsprach 2018 etwa 1,4% des BIP. Malaysia hat den größten Teil seiner Forschung auf die Bereiche Ingenieurwesen, Energie, Informatik, Umweltwissenschaften, Unternehmensführung und Rechnungswesen, Volkswirtschaft, Ökonometrie und Finanzen konzentriert. Die Bereiche mit der höchsten Zitationsrate in Malaysia sind die Bereiche Medizin, Physik und Astronomie, Geowissenschaften, Psychologie und Veterinärmedizin, und tatsächlich ist der Anteil der in diesem Land veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel in diesen Bereichen mindestens doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Malaysia hat die Internationalisierung im Wissensbereich auf seine Agenda gesetzt. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Ausbildung internationaler Studierender verfügt Malaysia über eine Anzahl der besten Universitäten und Hochschulen der Welt und hat ein Bildungsinfrastruktursystem, das internationalen Studierenden gute Bildungsmöglichkeiten bietet. In Malaysia gibt es mehr als 100 Bildungseinrichtungen und Zentren, darunter öffentliche und private. deren Auslandsniederlassungen in Ländern wie Amerika, England, Australien und Irland ein hohes Ansehen genießen. Im Jahr 2017 waren etwa 400.000 Studentinnen und 272.000 Studenten an den Universitäten und staatlichen Hochschulen dieses Landes eingeschrieben. Die Amtsträger dieses Landes beabsichtigen, Malaysia zu einem Land zu machen, das zu einem Ziel für die Hochschulbildung in der Welt wird. Zehntausende internationale Studenten aus etwa 135 Ländern Asiens, Europas und Afrikas studieren an malaysischen Universitäten und Hochschulen. Mustafa Karimian Irbal sagt, dass der Fortschritt der Malaysia von guter Planung und Dynamik begleitet wurde. Sie nutzten vor allem die Erfahrungen internationaler Experten, um Technologieparks und leistungsstarke Multimedia-Korridore zu entwerfen. Der Multimedia-Superkorridor MSC ist eine Sonderwirtschaftszone in Malaysia und Teil des nationalen Projekts Vision 2020. Die Bewegung Malaysias in Richtung wissensbasierter Wirtschaft resultierte darin, dass dieses Land heute einer der wachsenden Märkte in Südostasien ist. Mit einer der am weitesten entwickelten digitalen Volkswirtschaften in der Region ist dieses Land das wichtigste Land für die Gründung eines Start-up in der Region. Der jährliche Export dieses Landes erreicht mehr als 200 Milliarden Dollar von einem Land, dessen Export in den 60er Jahren auf Zinn, Pfeffer und Palmöl basierte, hat sich Malaysia zu einem Land entwickelt, das nicht nur elektronische und industrielle Produkte exportiert, sondern heute einer der größten Exporteure von Halbleitern der Welt und ein Zentrum für Informationstechnik in Südostasien ist. Als eine der wichtigsten Errungenschaften Malaysias hat die Weltbank kürzlich erklärt, dass dieses Land aufgrund seines Wachstumstrends bis 2024 in die Gruppe der Länder mit hohem Einkommen aufgenommen wird. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.